Yes, we can. Die schwarze Mittelschicht und der amerikanische Traum. Das ist unser Thema am Mikrofon, Dietrich Brandts. Sie haben die Latte hochgelegt. Wir springen höher. Mit wir hat Michelle Obama die Schwarzen gemeint, die jetzt nach dieser Lesart Präsident der Vereinigten Staaten sind. Uns führt das zu der Frage, wie viele Aufstiegsmöglichkeiten haben Schwarze wirklich? Welche Rolle spielt die Hautfarbe? Gibt es nach wie vor Diskriminierung, Benachteiligung, Polizeigewalt in den USA? All das, wovon die Hip-Hopper singen. Und wie denkt die schwarze Mittelschicht? Seit Afroamerikaner nicht nur als Musiker, Sportler und Schauspieler Karriere machen, sondern auch als Richter, Bürgermeister, Unternehmer und als Politiker, seit das so ist, scheint der amerikanische Traum für alle zu gelten. Ist das wirklich so? Das frage ich Dr. Britta Waldschmidt-Nersen, Amerikanistin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Frau Waldschmidt-Nersen, Familie Obama zieht ins Weiße Haus ein. Ist das der Beweis, dass Schwarze in den USA heute vollkommen gleichgestellt sind?
Ja, das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Es ist sicherlich so, dass die reine Vorstellung, also der symbolische Gehalt des Einzugs einer schwarzen Familie ins Weiße Haus für ganz viele schwarze Amerikaner, überhaupt für viele Amerikaner, den Traum von Martin Luther King wirklich wahr werden zu lassen scheint. Es ist ein ganz großer Schritt, es ist eine ungeheure Symbolkraft und viele Freunde, die ich habe, Afroamerikaner, haben es verglichen mit Lincolns Unterzeichnung der Emancipation Proclamation. Manche sagen, das ist die zweite amerikanische Revolution und ganz viele bringen eben immer wieder das Argument, jetzt ist der Traum wahr geworden. Und man kann wirklich sagen, also in, wie Sie vorhin schon erwähnten, in dem immer größer werdenden Aufstieg schwarzer Amerikaner in allen Bereichen des amerikanischen Lebens seit den 60er Jahren, also seit der Abschaffung der legalen Rassentrennung und Diskriminierung, da ist dieser Schritt jetzt wirklich der letzte in einer großen und langen Reihe von Erfolgen. Also zum Beispiel das erste Kabinettsmitglied, dann der erste schwarze Secretary of State und jetzt eben der erste schwarze Präsident. Aber auf der anderen Seite, und diese Seite gibt es natürlich leider auch, gibt es nach wie vor ganz viele Bereiche des Lebens, in denen es massive Unterschiede in der Lebenssituation von schwarzen und weißen Amerikanern gibt. Also im Bereich Bildung, Erziehung, Gesundheit, Einkommen, Arbeitslosigkeit. In all diesen Bereichen gibt es noch massive Diskrepanzen, sodass nicht auch nur im Entferntesten daran zu denken ist, dass alle Rassenunterschiede in Amerika jetzt weggewischt wären.
I have a dream, so wie Martin Luther King das ausgedrückt hat in seiner, ja, ich würde sagen, Predigt im August 1963. Dieser Traum, von dem er selbst sagte, er sei tief im amerikanischen Traum verwurzelt. Dieser Traum war zum Beispiel, dass seine Kinder eines Tages nicht mehr nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern eben nach ihrem Charakter und damit nach ihren Fähigkeiten. Und die gleiche Frage möchte ich jetzt an Dr. Simon Wendt vom Forschungsbereich Transcultural Studies an der Universität Heidelberg weitergeben. Herr Wendt, ist Ihrer Ansicht nach Obama der Beweis dafür, dass der amerikanische Traum heute für alle gilt, auch für die Nachfahren der Sklaven?
Naja, um mit Martin Luther King zu sprechen, ist der Traum vielleicht etwas wahrer geworden, aber noch nicht ganz wahr. Da stimme ich Frau Waldschmidt-Nersen zu. Und man muss hier natürlich auch die Unterschiede sehen zwischen den verschiedenen Gruppen, für die dieser Traum wahr werden kann. Die schwarze Mittelklasse zum Beispiel profitiert, denke ich, seit langem von den Möglichkeiten, die amerikanische Gesellschaft bietet. Im Gegensatz dazu hat die Arbeiterklasse oder die Unterschicht, wenn man so möchte, der schwarzen Gemeinde noch sehr, sehr viele Probleme zu überwinden. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Polizeibrutalität, die nach wie vor Realität ist. Erst dieses Jahr, also 2009, wurde ein junger Schwarzer in Oakland, Kalifornien, erschossen von einem weißen Polizisten, ein unbewaffneter Schwarzer, der sich nicht gewehrt hat. Und das zeigt auch wieder, dass speziell in Kalifornien, wo ja eigentlich eine relativ Heterogenität der Bevölkerung Realität ist, Schwarze immer noch mit sehr großen Problemen zu kämpfen haben.
Also rechtliche Gleichstellung, das alte Problem und die gleichen sozialen Aufstiegsmöglichkeiten, zumindest für einen Teil dieser Minderheit, das reicht Ihrer Ansicht nach noch nicht, um von einer vollen Gleichstellung zu sprechen.
Nein, ich meine, natürlich gibt es viel mehr Möglichkeiten für die schwarze Gemeinde, aber bestimmte Formen des strukturellen Rassismus, der also in Institutionen teilweise angelegt ist, ist nach wie vor Realität. Zwei Beispiele. Sozialwissenschaftler haben herausgefunden, dass bei fiktiven Lebensläufen, die an potenzielle Arbeitgeber geschickt wurden, mehr Leute ein Interview bekamen, trotz derselben Bildung, die einen nicht afrikanisch klingenden Namen hatten. Das heißt also, das waren Lebensläufe, die fiktiv waren, aber es wurden Namen verwendet, die zum Beispiel gerade in der Black Power Bewegung sehr oft vergeben wurden, also afrikanisch klingende Namen. Und von dieser Gruppe konnten sehr wenige ein Interview bekommen.
Also Bewerbungsgespräche.
Bewerbungsgespräche, genau. Ein zweites Beispiel wäre die Vergabe von Krediten. Das heißt, es wurde ein kleiner Test gemacht, in dem verheiratete Paare einen Kredit bei einer Bank wollten. Und trotz desselben Einkommens haben die schwarzen Paare in der Regel diese Kredite nicht bekommen, was ihnen zeigt, dass hier Rassismus durchaus noch eine Rolle spielt.
Also es gibt Rassismus nach wie vor, es gibt Diskriminierung, aber es gibt auch Aufstiegsmöglichkeiten. Und man könnte natürlich auch fragen, warum gibt es immer noch Rassentrennung? Und so möchte ich die Frage jetzt mal paraphrasieren und an die Journalistin Andrea Böhm weitergeben, die in den USA als Korrespondentin gelebt hat, jetzt für die Wochenzeitung Die Zeit schreibt. Sie haben auch in der South Side von Chicago recherchiert, Frau Böhm, also die Stadt, in der die Obamas ihren Aufstieg gefeiert haben. Warum entspricht denn die ganz und gar noch nicht dem Idealbild von Martin Luther Kings I Have a Dream? Warum ist diese Stadt nach wie vor zu großen Teilen rassisch getrennt?
Chicago ist, glaube ich, ein Paradebeispiel für die Geschichte der Segregation. Angefangen von der Wanderung der Schwarzen aus den Südstaaten in den industrialisierten Norden zu den Rassenunruhen, die sich dann auch gerade in den Städten ausgebreitet haben. Und dann mit der Bürgerrechtsgesetzgebung, vor allem auch mit der Entscheidung des obersten Gerichtshofes, die Segregation in den Schulen aufzuheben. Das hat ja gewissermaßen eine Flucht der weißen Mittelschicht aus diesen Städten und auch der weißen Unternehmen aus diesen Städten ausgelöst und hat die Schwarzen sozusagen in diesen Ghettos zurückgelassen. Das ist ein Phänomen, was trotz eines eindeutigen Revivals der Großstädte, was man auch in Chicago beobachten kann, immer noch nicht korrigiert worden ist. Und die Southside ist da ein ganz extremes Beispiel dafür. Wenn Sie heute dort mit Sozialarbeitern, aber auch mit schwarzen Jugendlichen reden, dann finden Sie immer noch jede Menge Jugendliche, die, also mal abgesehen davon, dass sie so gut wie keine Zukunftschancen haben, noch nie in der Chicagoer Innenstadt, also in der glitzernden Skyline gewesen waren, weil das für sie, wie sie es selber sagen, the white man's house ist. Das ist nichts, wo sie das Gefühl haben, irgendetwas verloren zu haben, wo sie auch zum Teil aus Angst vor Polizeikontrollen überhaupt nicht hingehen. Das ist eine Realität, die wahnsinnig schwer aufzubrechen ist.
Gerade die Mittelschicht arbeitet ja in dieser weißen Glitzerstadt, in dieser Geschäftsstadt Chicago zusammen, in den Banken und in den Büros. Und trotzdem gibt es sowas wie eine Trennung in Wohnviertel. Also tagsüber zusammen, aber abends oder nach Feierabend dann irgendwie getrennt. Wie erklären Sie sich das denn?
Es ist schwierig zu erklären, denn es gibt tatsächlich, wie Sie sagen, im Berufsleben inzwischen eine sehr starke Durchmischung. Und wenn Sie sich die verschiedensten Unternehmen angucken, die ja auch sich sehr oft sozusagen zuständig fühlen für eine gewisse Freizeitgestaltung, dann scheinen da Schwarze und Weiße oder auch Latinos relativ problemlos miteinander zu interagieren. An den Universitäten ist das ähnlich. Es hat sich aber doch, denke ich, auch in der schwarzen Mittel- und Oberschicht schon nach wie vor sozusagen ein eigenes Kulturleben herausgebildet, was man einfach auch pflegt. Ich denke, das hat was damit zu tun, dass es natürlich auch für eine Angehörige der schwarzen Mittelschicht immer noch nicht so einfach ist, Wohnraum zu finden, zum Beispiel in einem überwiegend von Weißen bewohnten Viertel. Also das, was Herr Simon da angesprochen hat, die Umfragen, die er zitiert hat in Bezug auf Bewerbungsschreiben, sowas Ähnliches finden Sie natürlich auch auf dem Wohnungsmarkt bei den Immobilienmaklern, die ganz subtil und ohne, dass man sie dafür haftbar machen kann, diskriminieren in dem Moment, wo sie Bewerber um ein Haus vor sich haben oder am Telefon haben, die sie als Afroamerikaner identifizieren können. Also ich denke, das spielt sicherlich eine Rolle. Ganz grundsätzlich, glaube ich, muss man auch immer wieder konstatieren, und das kommt ja so schubweise durch bestimmte große Ereignisse, vielen Schwarzen, aber auch vielen Weißen immer wieder ein Schock. Also ich habe das als Beobachterin selber erlebt, als es damals in den 90er Jahren dieses unglaubliche Brouhaha um den O.J. Simpson-Prozess gab, dass sich an solchen Ereignissen ganz urplötzlich und schlagartig und auch brutal wieder eröffnet, wie unterschiedlich, wie radikal unterschiedlich eine schwarze und eine weiße Öffentlichkeit bestimmte Ereignisse und Konflikte interpretieren. Und dass dann auch plötzlich eine scheinbar gewachsene Harmonie oder wie man auch ja eine Kunst des Zusammenlebens schlagartig auseinanderbrechen kann.
Und ich denke, dass hier auch gerade diese Diskrepanz zwischen dem Bild, das in der Populärkultur vermittelt wird, und der Realität zu unterscheiden ist. Ich denke, dass gerade in Deutschland ja vielleicht auch teilweise ein Bild vorherrscht, das sich orientiert an bestimmten Fernsehserien oder Fernsehfilmen, die eine gewisse Harmonie und ein harmonisches Zusammenleben zwischen Weißen und Schwarzen zeigt. Aber tatsächlich, wie Frau Böhm ja ganz richtig gesagt hat, die Realität so aussieht, dass es eigentlich zwei getrennte Welten sind, die nebeneinander herlaufen, und selbst in der Mittelklasse eben keine wirkliche Sozialbeziehung außerhalb des Arbeitslebens entstehen kann. Und das sehe ich auch als eine Art von Trugbild, das in vielen Filmen und Fernsehserien auch gezeigt wird.
Ich glaube, das ist auch ja ganz entscheidend, diese Idee der zwei verschiedenen Welten. Ich würde auch ganz stark unterstützen, dass trotz all der Anstrengungen der Integration und der Zusammenarbeit, die in gewissen Bereichen wie im Berufsleben, im Bereich Sport und im Bereich Musik auch immer wieder punktuell verwirklicht werden, der Großteil der Bevölkerung, der Schwarzen und der Weißen, getrennt voneinander leben und die Wirklichkeit auch anders perzipieren. Das wurde ja ganz deutlich, wie Frau Böhm schon sagte, ich bin ganz dankbar für den Hinweis auf den O.J. Simpson-Prozess, weil für alle da waren unglaublich, wie weiße Amerikaner sich aufregten, Konflikten darüber, dass dieser Mann freigesprochen wurde, der doch so offensichtlich seine weiße Frau umgebracht hatte. Wohingegen alle schwarzen Amerikaner jubelten, dass es mal endlich ein Schwarzer geschafft hatte, einfach dieses rassistische Justizsystem zu durchbrechen oder da rauszukommen, unabhängig davon, ob er jetzt wirklich schuldig war oder nicht. Das hängt natürlich auch damit zusammen, mit dieser fortgesetzten Diskriminierung der amerikanischen Justiz. Es ist so, dass zum Beispiel im Süden der Vereinigten Staaten schwarze Mörder mit weißen Opfern 4-mal so oft zum Tode verurteilt werden wie weiße Täter mit schwarzen Opfern. Das ist einfach auch heute noch Fakt. Und dass über die Hälfte der Insassen der Todeszellen Amerikas Schwarze sind, bei einem Bevölkerungsanteil von gerade mal 12,5%, ist auch kein Zufall. Das ist sicherlich nicht nur Race, sondern auch Class, wie Sie vorhin schon sagten, denn die meisten Schwarzen in den Todeszellen haben sich keine guten Privatanwälte leisten können. Das spielt sicher auch eine große Rolle. Aber es gibt da einfach noch so viel Rassismus und die Leute leben in getrennten Welten und nehmen das auch unterschiedlich wahr. Ich habe gerade vor kurzem noch eine Umfrage der University of Chicago gelesen. Da haben dann gerade auch im Umfeld des Obama-Wahlkampfs, da haben über 60% der weißen Amerikaner ausgesagt, dass ihrer Meinung nach Diskriminierung, also Rassendiskriminierung in den USA eigentlich überhaupt kein Problem mehr sei. Das sähe man ja am Aufstieg Obamas und die deshalb auch zum Beispiel alle Maßnahmen, um solche Diskrepanzen irgendwie zu bekämpfen, aktiv, wie zum Beispiel Affirmative Action Programme, für vollkommen überflüssig halten. Also wirklich.
Sagen Sie kurz, was das ist.
Affirmative Action Programme sind Programme, die im Rahmen eben der Bürgerrechtsgesetze der Mitte der 60er Jahre eingeführt wurden. Präsident Johnson hat das damals auch sehr unterstützt. Das ist die Idee, dass historisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen, und zwar sind das nicht nur Schwarze, sondern auch andere ethnische Minoritäten, wie zum Beispiel Hispanics oder Indianer, aber auch zum Beispiel Frauen, die werden auch als eine historisch diskriminierte Gruppe angesehen, dass die besonders gefördert werden sollen. Also erstens darf man nicht gegen sie diskriminieren auf dem Arbeitsmarkt und zweitens wurden zum Beispiel Firmen dazu jetzt angehalten, bei gleicher Qualifizierung bevorzugt Minoritäten einzustellen, vor allem wenn sie noch kaum Minoritäten hatten. Das ist vergleichbar mit der Gesetzlage in Deutschland, wo ja zum Beispiel auf ganz vielen Ausschreibungen für Berufsangebote immer steht, bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt. Ja, das ist praktisch vergleichbar. Das hat ja auch gerade dazu geführt, dass im Arbeitsplatz heute ein Maß von Integration erreicht ist, den man sonst nirgendwo sieht. Es ist tatsächlich so, also alle von uns, die mal in Amerika gelebt und gearbeitet haben, haben das ja auch selber erlebt, dass wenn man zum Beispiel in einem Forschungsinstitut ist oder in einer Firma, in einer Bank oder auch an einer Universität, dass dort auf dem professionellen Level alle wunderbar freundlich zusammenarbeiten. Manchmal geht man auch zusammen zum Lunch. Aber nach 5 Uhr, also abends, ziehen sich alle wieder in ihre eigenen Lebensbereiche zurück. Und es gibt außer den vorhin angesprochenen Gebieten Sport und Musik kaum private Ebenen, wo sich das Leben von Weißen und Amerikanern überschneidet.
Und haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb das so ist? Weshalb die in eigene Kulturveranstaltungen gehen, eigene Wohnviertel jeweils zurückgehen?
Ja, ich denke, das hat historische Ursachen. Zum einen, das ist ja auch eine Sache, die heute oft ganz falsch gesehen wird. Man sagt, naja, es gibt ja keine gesetzliche Rassentrennung mehr. Also ist das ja wohl alles Freiwillige, die sogenannte Voluntary Segregation. Das wollen die Schwarzen ja, die wollen in ihren eigenen Vierteln leben, die wollen in ihre eigenen Schulen gehen. Aber dem ist ja nicht so. Man muss sehen, dass praktisch bis 1968, bis zur Verabschiedung des Fair Housing Acts durch den Kongress, die ganze Politik des öffentlichen Wohnungsbau und auch der Wohnungsbau- und Häuserbaufinanzierung in den Vereinigten Staaten gezielt auf Rassentrennung hin ausgerichtet war. Das heißt, sämtliche zum Beispiel Sozialwohnungen, war alles rassengetrennt. Und wenn die Banken Kredite vergeben haben zum Hausbau, dann haben schwarze Paare nur Kredite bekommen, wenn sie in schwarzen Vierteln Häuser bauen oder kaufen wollten und die Weißen konnten in ihren Weißen machen. Und als Argument zählte natürlich immer, das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, aber wenn jetzt Schwarze in unser Viertel ziehen, dann sinkt ja unser Wert unseres Grundstücks, das dürfen wir nicht zulassen.
Und das ist immer noch so, das beschreibt ja zum Beispiel Paula Fox in dem Roman, Was am Ende bleibt, ganz am Anfang, sehr subtil ist das.
Das ist heute immer noch subtil vorhanden, das ist dieses sogenannte Redlining, gegen das also in den 90er Jahren hat der Congressional Black Caucus, also das sind die schwarzen Abgeordneten im Kongress, auch ganz gezielt immer wieder Congressional Hearings dazu gemacht und versucht, gegen dieses Redlining anzukämpfen. Und es ist besser geworden, aber die Banken haben natürlich unheimlich viel subtile Maßnahmen. Die werden natürlich nie zu einem Paar sagen, wir geben ihnen diesen Kredit nicht, weil sie in eine weiße Nachbarschaft ziehen wollen. Ja? Aber es gibt halt tausend andere Gründe dann, um jemanden abzulehnen. Und dieses Redlining besteht immer noch und selbstverständlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser nach wie vor eklatanten Segregation des öffentlichen Schulsystems und dieser Segregation, also der Rassentrennung in den Wohnbezirken.
Und ist es auch so in den Paarbeziehungen? Das frage ich jetzt mal Andrea Böhm. Haben Sie das erlebt, als Sie in den USA waren, dass es schwarz-weiße Paare gibt? Also O.J. Simpson und seine weiße Frau sind da vielleicht eine Ausnahme oder jetzt der Sänger Seal und das deutsche Model Heidi Klum. Aber ist das ein weit verbreitetes Phänomen oder ist das auch völlig getrennt? Sind das dann auch getrennte Welten jeweils? Schwarze Paare hier, weiße Paare dort, Hispanics dort und so weiter.
Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht, aber ich glaube, die Ehen, Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen sind nach wie vor auf einem extrem geringen Level. Weil es einfach
weniger als 1%.
Ja, das ist, glaube ich, auch wenn man das mit anderen ethnischen Gruppen vergleicht, nach wie vor extrem niedrig. Mein Gott, da kommen unheimlich viel historische, ja, kollektive Erinnerungen an Rassismus spielen da mit eine Rolle. Da spielt natürlich auch mit eine Rolle, dass es nach wie vor auch in der schwarzen Mittelschichtscommunity durchaus nicht ohne Probleme ist, wenn ein schwarzer Mann oder eine schwarze Frau plötzlich einen weißen Partner oder eine weiße Partnerin damit reinbringen. Und umgekehrt ist es natürlich genauso der Fall.
Ja, aber der Punkt, denke ich, der wirklich wichtig ist, Frau Böhm, ist, dass gerade Beziehungen zwischen schwarzen Männern und weißen Frauen ein Problem sind, ein größeres Problem als umgekehrt. Und hier, denke ich, ist nach wie vor der historische Hintergrund zu erforschen, nämlich, dass früher Tausende von schwarzen Männern gelyncht wurden aufgrund der Angst vor dem sogenannten schwarzen Vergewaltiger. Dass also schwarze Männer scheinbar nach weißen Frauen lüsten und weiße Männer diese aufknüpften oder folterten oder erschossen, um scheinbar die Ehre der weißen Frau zu retten. Und das ist, denke ich, der Punkt, der auch heute noch sehr auffällig ist. Ich erwähnte vorher Fernsehsendungen und Fernsehfilme, dass Sie nach wie vor sehr, sehr wenige, fast keine Filme sehen, in denen ein schwarzer Mann und eine weiße Frau eine gemeinsame Beziehung haben. Die letzten Filme der letzten Monate, die herausgekommen sind, zeigen nur Beziehungen, die zwei Schwarze zeigen. Also ein schwarzer Mann, eine schwarze Frau. Und das, denke ich, ist so eine Art von Überbleibsel dieser Angst oder dieser Skepsis in Bezug auf gemischtrassige Beziehungen, die an diese historische Angst vor dem schwarzen Vergewaltiger erinnern.
Also gibt es da offenbar Urängste bei Weißen? Das beschreibt der Barack Obama auch in seiner Autobiografie selbst. Seine weiße Großmutter, die er mit dem schwarzen Enkel gelebt hat, hat dann Angst an der Bushaltestelle, wenn ein schwarzer Mann sie anbettelt.
Ja, es hat etwas Unnatürliches für viele Weiße. Sie können es zwar teilweise nicht ganz beschreiben, aber es scheint unnatürlich zu sein. Und das ist natürlich ein Erbe von rassistischen Ideologien, die zum Beispiel sich ausgesprochen haben gegen die scheinbare Vermischung der Rassen. Man muss hier dazu sagen, wir sprechen die ganze Zeit über Rasse. Rasse ist natürlich ein soziales und kulturelles Konstrukt. Rasse existiert eigentlich nicht. Es geht darum, wenn jemand von Rasse spricht, dann ist es erst quasi das darüber sprechen, das Rasse zur sozialen Realität macht. Und das ist tatsächlich das Problem hier.
Und es geht auch nicht nur hier um unterschiedliche Hautfarben, sondern der historische Grund dafür ist natürlich auch eine Frage der Macht und der Kontrolle. Also jahrhundertelang waren die weißen Plantagenbesitzer oder überhaupt die weißen Herren im Süden, haben ja nicht nur die Schwarzen kontrolliert, sondern auch die Frauen. Und es war immer the most prized possession of the southern male was the white woman. Also der höchste Besitz des weißen Mannes ist die weiße Frau, die unschuldige, unbefleckte, reine weiße Frau. Das ist ja dieses kulturelle Ideal, was lange hochgehalten wurde. Und es war wirklich das ultimative Tabu im Süden, bis in die allerjüngste Vergangenheit, dass ein schwarzer Mann eine weiße Frau berühren durfte oder sollte. Und das wurde immer, immer wirklich ganz, ganz lange mit der Ermordung des schwarzen Übeltäters in Anführungszeichen geahndet. Und das ist wirklich so, man sieht es in Fernsehserien, in anderen. Es gab zwar jetzt seit den 90er Jahren immer wieder mal welche, also wo man gemischtrassige, in Anführungszeichen, Paare sah, aber fast nie die Kombination schwarzer Mann, weiße Frau, sondern dann eher wie zum Beispiel in Bodyguard, weißer Mann und eine sehr hellhäutige, also eine Mulatto-Frau sozusagen. Oder wie, was weiß ich, in Friends dann auch meistens weißer Mann mit schwarzer Freundin, weil das also kulturell, sag ich mal, provokanter ist als die andere Variante.
Aber die weiße Frau hat tendenziell immer noch Angst vor dem schwarzen Mann, wenn man es mal ganz grob sagen möchte. Das beschreibt Obama auch in seiner Biografie anhand eines anderen, ja fast subtilen Beispiels. Er betritt einen Aufzug, dort steht eine weiße Frau. Er sieht, wie sie ihre Handtasche an den Körper presst. Und empört ist er dann, schreibt er, weil er hat den guten Job, er trägt den feinen Anzug und wird von ihr trotzdem als ordinärer Nigger gesehen.
Der afroamerikanische Soziologe Michael Eric Dyson hat das als den großen Gleichmacher sozusagen der verschiedenen sozialen schwarzen Schichten beschrieben. Der spricht selbst, dass es inzwischen natürlich mit den Erfolgen, den unbestreitbaren, die die Bürgerrechtsbewegung erzielt haben, die aber auch die ökonomischen Aufstiegschancen für die Schwarzen erzeugt haben, von so einer Schicht, die er die Afristocracy nennt. Und sozusagen als Gegenpart gibt es eben nach wie vor die Ghettocracy, also die schwarzen Ghettos und die Armenviertel mit ihrer Hip-Hop-Kultur etc., die beide auch durch ein sehr, sehr spannungsgeladenes Verhältnis zusammengehalten werden. Also wenn man sich so die Diskussion auch von schwarzen Mittelschichtsangehörigen über Kriminalität, soziale Verwahrlosung der armen Schwarzen anguckt. Aber der absolute Gleichmacher ist die Wahrnehmung vor allen Dingen des schwarzen Mannes, sowohl durch Polizeikräfte, aber eben auch durch die Stereotypisierung in den Medien und in den Krimiserien als potenzieller Verbrecher. Und das ist eine Erfahrung, die über alle Klassenschranken alle vor allen Dingen schwarzen Männer eint, ist die Angst, was kann mir passieren, wenn ich von der Polizei kontrolliert werde.
Genau. Aber hier denke ich auch diese ewigen kleinen Schikanen, denen man ausgesetzt ist, die alle betreffen. Also auch schwarze Freunde von mir in den USA, die durchaus zur Mittelschicht in Anführungszeichen gehören, wenn die mal zufälligerweise ohne Anzug durch die Straßen gehen und zu ihrem etwas besser aussehenden Auto hingehen, werden sie sofort angehalten und kontrolliert von der Polizei. Wenn sie mit ihrem Auto irgendwo durch ein weißes Stadtviertel fahren, wird man sofort angehalten und gefragt. Wenn man auch als schwarze Frau zum Beispiel, ich hatte mal ein Interview mit der Arbeitsministerin von Clinton, Alexis Herman, die hat mir erzählt, das war allerdings in der Zeit noch bevor sie Arbeitsministerin war, aber auch schon ein anderes hohes Amt als Regierungsbeauftragte hatte, dass sie grundsätzlich, wenn sie einkaufen geht, immer nur eine kleine Minitasche oder gar keine Tasche mitnimmt, weil sonst sofort der Shop-Detektiv ihr auf den Fersen ist, weil natürlich davon ausgegangen wird, eine schwarze Frau in einem besseren Geschäft mit einer großen Tasche will etwas klauen. Und das sind diese kleinen Schikanen im Alltag, die fast alle Schwarzen, die ich kenne, und zwar auch wirklich Schwarze aus der Mittelschicht und besser Gestellte, immer wieder erfahren. Und die führt dazu, dass also von einem, sag ich mal, völligen Wegfall rassistischer Spannungen in den USA keine Rede sein kann.
Ist das also momentan der eigentliche Grund, weshalb es immer noch getrennte Wohnviertel gibt, weil sich eben viele solchen Erfahrungen nicht aussetzen wollen auch?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass zum einen, wenn man sich die soziologischen Studien anguckt und zum anderen, wenn man auch Erfahrungen austauscht innerhalb der USA, viele Schwarze sich auch unwohl fühlen, weil sie natürlich diesen subtilen Rassismus in weißen Vierteln merken und spüren. Sei es von Nachbarn, sei es in der Schule, in der Privatschule, in der die Kinder sind. Aber ich möchte nochmal auf diese Anekdote zurückkommen, die Sie von Obama erzählt haben, über diese Anekdote im Aufzug. Wir haben jetzt natürlich viel über die negativen Aspekte gesprochen. Ich denke, ein positiver Aspekt der Obama-Präsidentschaft könnte tatsächlich sein, dass sich diese Ängste nicht unbedingt auflösen, aber vielleicht doch auch in einer gewissen Weise zurückgedrängt werden durch die Tatsache, dass tatsächlich ein schwarzer Mann Präsident sein kann. Das ist also für beide Seiten, denke ich, wichtig. Auf der einen Seite als eine Art von Vorbild für die schwarze Gemeinde, das heißt also eine Art von Männlichkeit, die sich nicht orientiert an einem Gangster oder an einem Kriminellen oder an einem Sportler, sondern tatsächlich an einem Politiker, der natürlich viel sichtbarer ist als andere schwarze Politiker. Und auf der anderen Seite für die weiße Bevölkerung als ein Bild, das zeigt, ja, ein Schwarzer muss nicht unbedingt ein Gangster oder ein Krimineller sein, er könnte vielleicht auch Präsident sein. Das wird nicht über Nacht geschehen. Das ist ganz klar. Aber das könnte tatsächlich der Anfang sein, diese Stereotypen wenigstens teilweise aufzubrechen.
Ich stimme Ihnen da absolut zu, würde aber einen, wie ich finde, ganz wichtigen Aspekt einwerfen und der betrifft eben Obamas Biografie. Ich bin fest davon überzeugt, dass Obama diese Wahl nur gewinnen konnte, weil er im engeren Sinne oder im eigentlichen Sinne eben nicht Afroamerikaner ist. Er ist der Sohn einer weißen Amerikanerin und der Sohn eines kenianischen Einwanderers oder in dem Fall, ich glaube, sein Vater war Stipendiat. Das heißt, er selbst mit seiner Biografie, die ja wirklich auch sozusagen das Sprungbrett für seine Kandidatur und seine Präsentation in der amerikanischen Öffentlichkeit war, hat es den Weißen erlaubt, sozusagen diese Urängste in der Schublade zu lassen, weil er sie als Sohn eines Einwanderers und eben nicht als Nachfahre von Sklaven für sie diese Figur nicht repräsentiert.
Also teilweise stimme ich dem zu, aber ich muss natürlich schon dazu sagen, dass Amerikaner doch in erster Linie einen schwarzen Mann sehen. Sie sehen nicht unbedingt einen halbschwarzen Mann. Da spielt die Hautfarbe ja doch noch eine sehr große Rolle.
Die spielt eine enorm große Rolle. Ich meine, das ist eigentlich mein Argument. Er konnte aber sozusagen diesen Faktor ausgleichen durch seine Biografie, die ihn eben nicht ausdrücklich zum Afroamerikaner gemacht hat.
Ich finde das ein sehr interessanter Punkt. Die Frage war ja auch ganz am Anfang seiner Campaign, ist Obama black enough for the black community? Und es war ja dann jetzt während des Wahlkampfs für die Präsidentschaft eher sozusagen das andere Problem, gerade auch durch seine Affiliation mit dem Jeremiah Wright, diesem Black Nationalist Pfarrer der Trinity Church in Chicago, der ja wirklich sehr Afrocentric ist und dann auch den weißen amerikanischen Rassismus in sehr scharfen Worten kritisiert hat. Da wurde Obama ja ganz stark dafür angefeindet und ich finde seine Rede, die er dann gehalten hat, das war glaube ich am 18. März 2008 in Philadelphia, die The Speech on Race, a More Perfect Union, das ist ist meiner Ansicht nach wirklich eine der besten Reden über amerikanische Rassenbeziehungen der letzten 40 Jahre. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu seinem Erfolg. Hängt nicht so sehr jetzt in der Farbe seiner Haut oder in der Herkunft seiner Eltern, sondern darin, dass er wirklich sagt, er versteht die Bitterkeit und die Enttäuschung und die Frustration auf beiden Seiten. Gegen Ende dieser Rede sagt er, wir sind praktisch in diesem Stalemate, also in dieser Sackgasse gefangen und da müssen wir drüber hinweg. Wir dürfen uns nicht immer nur auf diese ganzen alten Erfahrungen, Negativerfahrungen und Vorurteile berufen, sondern wir müssen nach vorne schauen und gucken, dass wir einen Weg finden, hier Amerika gemeinsam zu einem besseren Lebensraum für uns alle zu gestalten.
Er hat aber in dieser Rede, wenn ich das recht erinnere, auch gesagt, dass sogar bei Schwarzen, die es geschafft haben, die also zur schwarzen Mittelschicht gehören, die Rasse bzw. der Rassismus weiterhin ganz entscheidend die Einstellung bestimmt.
Richtig, aber was natürlich ihn dann sozusagen auf der anderen Seite Punkte gebracht hat, ist, dass er ja auch gesagt hat, er versteht, dass es ganz viele Weiße gibt in Amerika, ja, Millionen von Weißen, die zum Beispiel entweder Arbeiter sind, also aus armen Verhältnissen stammen, oder die Einwanderer sind oder eben die Nachkommen von Einwanderern, die also mit diesem ganzen Übel der Sklaverei und der Unterdrückung von Schwarzen im Grunde ja nichts zu tun hatten und vor allem davon nicht profitiert haben. Ja, und er sagt, dass die dann, wenn sie hören, sie kriegen einen Job in einer guten Firma nicht oder ihr Sohn kriegt einen Platz an einer Universität nicht, weil stattdessen jetzt ein gleichqualifizierter Schwarzer diesen Platz kriegt, dass die dann frustriert und zornig reagieren, dafür hat er ein gewisses Verständnis.
Soweit ich das beurteilen kann, war er der erste nicht-weiße Politiker, der, wie Sie sagen, die Ängste und den Zorn der sogenannten Angry White Males zur Kenntnis genommen hat und zu einem politischen Problem, mit dem man umzugehen hat, erklärt hat. Für ihn als Repräsentanten der schwarzen politischen Community war das absolut nicht ungefährlich, sowas zu machen.
Aber das ist natürlich auch dieser Versuch, über dieses Rassenproblem hinauszugehen. Ja. Das ist natürlich tatsächlich das Geheimnis seines Erfolges. Mhm. Also sein Ansatz ist einer, der Klassenunterschiede betont. Und das ist natürlich auch tatsächlich der einzige Grund, warum er jetzt Präsident ist. Weil wenn er dieses Rassenproblem stärker betont hätte, sozusagen in der Tradition der Bürgerrechtsbewegung, dann wäre das sein politischer Tod gewesen.
Das ist der Aspekt post-racial, der jetzt für Obama oft genannt wurde. Und meine Frage in diesem SWR2-Forum, wo es ja auch um die schwarze Mittelschicht geht, wäre dann, ob das typisch ist oder vielleicht sogar repräsentativ für die schwarze Mittelschicht, nämlich das, was Simon Wendt gerade gesagt hat, der Versuch, über das Rassenproblem hinauszugehen, ist das Geheimnis seines Erfolges. Man könnte auch sagen, dass die Hautfarbe keine Rolle spielt. Versucht die schwarze Mittelschicht in Amerika so zu leben, so eine Art Erfolg zu haben, dass Hautfarbe keine Rolle mehr spielt?
Ja, ist es natürlich wahr, dass viele Mitglieder der schwarzen Mittelklasse teilhaben möchten am amerikanischen Traum und den nach Möglichkeit auch so leben möchten. Erst vor kurzem ist ein Buch herausgekommen von einer Historikerin, die an der Yale University unterrichtet, und sie ist als Kind einer schwarzen Mittelklassefamilie in Kalifornien aufgewachsen und erzählt in diesem Buch von dem subtilen Rassismus, den sie erfahren hat, während ihre Eltern gesagt haben, die natürlich die Bürgerrechtsbewegung kannten und tatsächliche Rassentrennung, beschwer dich nicht, wir hatten es viel schlimmer. Und hier wird sozusagen teilweise sogar ein krampfhafter Versuch unternommen, den amerikanischen Traum zu leben. Das heißt, man zieht in ein weißes Viertel, man fährt in BMW, man hat den Swimmingpool und ist aber tatsächlich immer wieder konfrontiert mit Weißen, die einem das entweder nicht gönnen oder tatsächlich eben diese Rassenschranken nach wie vor aufrechterhalten wollen.
White people with dark skin war mal eine Formulierung oder eine Formel, ne? Also Weiße mit dunkler Hautfarbe. Ist es der Versuch, das zu sein? Kann man das wirklich so beschreiben, Frau Waldschmidt-Nersen?
Nein, das würde ich eigentlich nicht sagen oder jedenfalls nicht von den meisten. Ich finde einen Satz, den Obama mal gesagt hat, den finde ich in dem Zusammenhang sehr treffend. Er hat gesagt, my roots are grounded in the African American community, but I'm not limited by it. Oder auf Deutsch eben, also ich bin praktisch verwurzelt in der afroamerikanischen Community, aber ich werde nicht limitiert eingeschränkt durch sie. Und ich glaube, das ist das, was die meisten Schwarzen eben auch gerade der Mittelschicht anstreben, ist heute als Amerikaner mit anderen Amerikaner wirklich in gleichem freundschaftlichen Zusammensein zu leben, aber diese Wurzeln der afroamerikanischen Kultur gleichzeitig weiterzutragen. Und es ist auch so, dass man in der African-American Middle Class trotzdem ja ganz starke Anbindungen hat eben an schwarze Kirchen, Interesse an schwarzer Literatur und eben diese afroamerikanische Kultur ist ganz wichtig für sie. Und ich glaube, das will keiner aufgeben. Es ist ja ohnehin mehr jetzt die Idee des Melting Pots in Amerika, weicht ja eher zurück gegenüber dieses neuen Modells der Salad Bowl. Also die Idee, wir sind gemeinsam in einer Gemeinschaft als Amerikaner, aber es ist trotzdem für jeden okay, seine eigenen kulturellen Eigenheiten weiter auch zu leben und daran festzuhalten.
Also wie in der Salatschüssel.
Ja, genau. Aber worauf ich noch einmal ganz kurz zurückkommen wollte, ist ja ein Punkt, den wir vorhin mal am Rande angesprochen haben. haben, der ist sehr, sehr wichtig, nämlich die Verschmelzung der Faktoren Rasse und Klasse, also soziale Klasse und diese Sache, dass die großen Probleme der sogenannten schwarzen Unterschicht, dieser Urban Underclass, dass die natürlich nicht nur von Rasse, sondern eben auch von sozialer Klasse abhängen. Und die Faktoren sind inzwischen so ineinander verflochten, die zu dieser Armut führen, dass da ein Ansatz alleine nicht reicht. Die schwarze Armutsrate hat sich zwar halbiert seit den 60er Jahren, aber es ist trotzdem so, dass heute noch 25% der schwarzen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben. 25%. Das sind immens viele. Und über 70% der schwarzen Kinder wachsen bei alleinerziehenden schwarzen Eltern auf, von denen wiederum die Hälfte unterhalb der Armutsgrenze lebt.
Hier vielleicht aber die neuesten Zahlen, die wieder einen Anstieg zeigen, nämlich der Kinder, die tatsächlich zwei Elternteile haben. Also 2004 war das noch 35% und 2007 ist es jetzt gestiegen auf 40%.
Ich kann mir gut vorstellen, dass genau dieser Trend, wenn es denn einer ist, aber ich halte das für durchaus plausibel, zu sehr großen Teilen auch auf die Diskussion in den letzten 10 Jahren innerhalb der schwarzen Community zurückzuführen sind. Also wenn wir uns erinnern an die hitzigen Debatten, die es gegeben hat, als erste schwarze prominente Schauspieler oder auch Sportler angefangen haben, gerade sozusagen diesen sozialen Verfall in den Armenvierteln zu thematisieren und eben auch das Tabu zu brechen, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, das kann man eben nicht mehr alles auf Rassismus schieben, wenn ihr selber euch sozusagen in dieser Hip-Hop-Kultur manifestiert, die solche Sachen verherrlicht und den jungen Männern bereits Verantwortungslosigkeit predigt und ihnen vorgaukelt, dass man also auch mit kriminellen Methoden das schnelle Geld machen kann, dann muss man sich über sowas nicht wundern. Also über diese sozialen Faktoren in einer innerschwarzen Diskussion auch, die extrem schwierig ist zu führen, aber die geführt worden ist, auch sehr stark, glaube ich, mitgetragen durch die Kirchen, hat tatsächlich sich einiges geändert. Und Obama ist ja auch jemand, der das mit sehr viel Feingefühl, aber auch mit sehr viel Deutlichkeit immer wieder anspricht.
Ja, wir erinnern uns an seine Father's Day Speech, wo er ja genau diesen Punkt angesprochen hat, woraufhin Jesse Jackson dann sagte, ich würde immer...
Das kann man jetzt nicht zitieren.
Okay, das zitieren wir jetzt nicht, aber Jesse Jackson, der dachte, das Mikrofon sei ausgeschaltet, hat einen sehr unflätigen Kommentar dann über Obama gemacht, denn es ist nach wie vor ganz schwierig, also solche Kritik zu üben, aber es ist sicherlich dringend notwendig und eine Hoffnung, die viele Leute natürlich jetzt auch an die Wahl Obamas knüpfen, ist, dass durch seine Person wirklich auch ein neues schwarzes Männlichkeitsideal populär wird. Gerade auch, weil er eben es schafft, cool zu sein. Ja, er ist, man muss sich das mal vorstellen, das ist ein super hochbezahlter Anwalt und erfolgreicher Politiker. Und gleichzeitig ist er jemand, der die Massen begeistert. Kein Politiker hat so viel Unterstützung von Hip-Hop-Gruppen und Jugendkultur bekommen wie er. Er ist zum Beispiel der erste Politiker, um das mal auf Deutschland zu beziehen, der erste Politiker in der 52-jährigen Geschichte von Bravo, der je eine Titelgeschichte und das Poster bekommen hat. Also der einzige Posterboy der Bravo-Zeitschrift ist Barack Obama. Also er ist ja auch wirklich ein Popstar einerseits und ist andererseits cool, lässig, elegant, strahlt Mitgefühl aus, Sincerity. Also er will die Gesellschaft verbessern, er engagiert sich, er ist hochintelligent, intellektuell, hochgebildet und das sind halt alles Werte, wo viele denken, dass das jetzt, wie auch vorhin schon angesprochen wurde, mal endlich jemand ist, der nicht vom Sport kommt, von der Musik oder vom Militär, sondern jemand, der es wirklich geschafft hat und sein Lebenswerk verkörpert ja absolut den amerikanischen Traum, denn er kam ja wirklich von nichts, also man darf nicht vergessen, seine Familie war nicht Middle Class, das war schon Lower Middle Class.
Also ist er wirklich sowas wie ein Rollenvorbild auch für Hip-Hopper, die eigentlich im Gangster-Rap andere Ideale besingen.
Ja, unbedingt.
Ja, hier bleibt eben abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber es ist natürlich schon bezeichnend, dass Rapper wie P. Diddy, Sean Combs, ein sehr erfolgreicher Produzent und Hip-Hop-Künstler, sagt, dass er jetzt endlich seinem Sohn sagen kann, dass er alles erreichen kann. Und ich denke, das kann kulturell gesehen schon eine sehr große Auswirkung haben. Als kleines Beispiel für die Probleme, die die schwarze Mittelklasse auch hat innerhalb der schwarzen Gemeinde. Wenn ein schwarzes Mittelklasse-Mädchen oder ein schwarzer Mittelklasse-Junge in den Süden geht, wo die getrennten Welten doch noch mal stärker zu sehen sind, dann kann es ihr passieren in einem College, das in erster Linie schwarz ist, dass sie beschuldigt wird, weiß zu sein. Man nennt das Acting White. Das heißt also, man hat letztendlich eine Art Mittelklasse-Duktus oder ein Mittelklasse-Verhalten, das im Süden, wo die schwarze Kultur doch noch mal stärker ausgeprägt ist, als weiß dargestellt wird, während es doch eigentlich eher ein Klassenphänomen ist. Und gerade an so einem Punkt, denke ich, könnte das Vorbild Obama eine sehr wichtige Rolle spielen, dass es nicht mehr darum geht, die Leute zu beschuldigen, sich als Weiße darzustellen, sondern dass es tatsächlich, wie Frau Weischmidt-Nelson sagt, cool sein kann, Anzüge zu tragen und vielleicht Politiker zu werden.
Und plötzlich kann es auch cool sein, vielleicht ein Buch zu lesen. Er hat zum Beispiel auch gesagt, es ist nicht weiß, ein Buch zu lesen, beziehungsweise es ist nicht schwarz, kein Buch zu lesen. Da stellt sich dann die Frage, Frau Böhm, welche Werte werden damit transportiert und welche Werte sind damit auch typisch vielleicht oder repräsentativ für die schwarze Mittelschicht, die man allgemein als recht wertkonservativ bezeichnet?
Das ist sie bestimmt. Und ich meine, die spricht ja mit solchen Sachen natürlich an, aber diese Art von Appellen oder diese Art von Aussagen werden natürlich auch in der schwarzen Unterschicht recht deutlich gehört. Auf solche Aussagen haben ja auch durchaus viele Rapper sehr positiv reagiert und haben das interpretiert als der Erfolg dieses Mannes ist auch eine Herausforderung an uns, sozusagen eine andere Form von Vorbildfunktion zu übernehmen für unser Publikum.
Und dann sind die auch fleißig und diszipliniert und haben einen eisernen Willen, wie auch Michelle Obama, die als Tochter eines Schlossers zu einer erfolgreichen Anwältin wurde und dann zu einer Managerin mit einem Jahresgehalt von $316.000.
Ja, ich glaube, dass man sollte ihre Rolle in dieser ganzen Geschichte sowieso nicht unterschätzen. Also sie spielt da enorm,
das wollte ich auch schon gerade sagen.
Wahnsinnig wichtige Rolle, weil sie natürlich das Schwarzsein in einem ganz anderen, authentischeren Sinne noch viel stärker repräsentiert, auch in der manchmal wirklich aufflackernden Bitterkeit über das, was sie selber erlebt hat oder was sie natürlich auch aus den Familiengeschichten aus Chicago und aus der Southside kennt. Aber es geht ja hier nicht nur sozusagen um die Frage, inwieweit sich gerade in der schwarzen Unterschicht ein Männerbild ändern, sondern es geht ja auch ganz klar, und dafür steht dann Michelle Obama, wie sich ein Frauenbild dort ändert. Also inwieweit Frauen in Zukunft womöglich nicht mehr bereit sind, sich Sachen gefallen zu lassen. Ich habe das in der Southside selber erlebt. Die enorme Schwierigkeit, sowas wie einen schulischen Ehrgeiz in diese Jugendlichen hineinzubringen, den sie völlig verloren haben, aus Gründen, die absolut nachvollziehbar sind. Aber da kommt ja auch dieser Vorwurf des Acting White. Also in dem Moment, wo sich in so einer rein schwarzen Highschool in einem armen Viertel ein oder zwei aus so einer Klasse anfangen, sich wirklich anzustrengen und lernen wollen etc., werden die sofort, also wirklich fast gemobbt von dem Rest der Gruppe. Also in vielen Schulen ist das jedenfalls so, weil die natürlich diese Art von Ehrgeiz, diese Art von Ambition als Verrat an der eigenen Minderheit, an der eigenen diskriminierten Minderheit empfinden. Und ich denke, da ist die Symbolkraft dieses Paares, dieses First Couple jetzt überhaupt nicht zu unterschätzen.
Können wir diesem, was Acting White genannt wurde, jetzt nochmal ein bisschen nachgehen, welches Verhalten von Schwarzen vielleicht auch erwartet wird, wenn sie beruflich und gesellschaftlich Erfolg haben wollen? Von Michelle Obama kennt man den Satz, du musst klug sein, ohne dich klug zu benehmen. Das habe man ihr schon als Kind beigebracht. Und Barack Obama schreibt, man darf seinen Zorn nie zeigen als Schwarzer, man muss immer höflich bleiben, man muss stillhalten, brav sein, um es einfach zu sagen.
Ja, tatsächlich sind diese Aussagen nach wie vor sehr wichtig. Es geht darum, dass auch in der Mittelklasse oft bestimmte Sachen einfach heruntergeschluckt werden müssen. Das können sehr subtile Sachen sein. Viele Weiße legen ja mittlerweile etwas an den Tag, das man als Strategic Colorblindness bezeichnet, also als eine strategische Farbenblindheit. Das bedeutet, dass in Gesprächen die Hautfarbe gar nicht mehr erwähnt wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass man, wenn man von einer schwarzen Person spricht, alles tut, nicht zu erwähnen, dass diese Person schwarz ist. Was natürlich auch wieder zu einer Situation führt, die es schwierig machen kann, Konversation zu führen mit einer weißen Person als Schwarzer. Und man deswegen auch grundsätzlich eher skeptisch ist, ob dieses harmonische Zusammenleben tatsächlich funktioniert. Also insofern glaube ich, dass es stimmt, was Michelle und Barack Obama gesagt haben, dass man immer wieder in verschiedenen Situationen sich anders verhalten muss, als man es vielleicht in der schwarzen Gemeinde tun würde.
Frau Waldschmidt-Nassen.
Ja, da sind halt einfach kulturelle Unterschiede. Zum Beispiel die Art, wie über das Thema Sexualität gesprochen wird oder wie Männer und Frauen miteinander umgehen. Der Humor, das ist in der Black Community zum Teil wirklich anders als in der White Community. Und da sind natürlich die Schwarzen dann als Minderheit, die aufsteigen wollen, immer dazu angehalten, sich den weißen Normen anzupassen.
Jedenfalls darf sich keiner, der nach oben kommen möchte, als Opfer stilisieren. Und als Schwarzer muss man offenbar, Frau Böhm, auch die ganze Tradition der Bürgerrechtsbewegung ausblenden. Also wenn man Wut und Zorn nicht zeigen darf, so wie das zum Beispiel der Reverend Wright getan hat, der frühere Prediger in der Gemeinde von Obama.
Man muss zumindest alles ausblenden oder weit von sich weisen, was im weitesten Sinne mit dem Begriff Black Power oder mit dieser zur Schaustellung von Wut verbunden wird. Die Martin Luther King-Variante der Bürgerrechtsbewegung, die kann man natürlich verkörpern. Ich glaube aber, wir haben wahrscheinlich noch in keinem Wahlkampf bislang einen so kontrollierten Kandidaten gesehen wie Barack Obama. Wenn Sie sich angucken, welche Anekdoten und Geschichten es gibt über Wutausbrüche von Bill Clinton, von John McCain, ganz zu schweigen, der also ein fürchterlicher Choleriker sein muss und das auch öffentlich sehr oft zur Schau stellt. Ein solcher Auftritt von Barack Obama hätte ihn wirklich, glaube ich, tatsächlich hätte ihn die Wahl kosten können. Für Michelle Obama galt das genauso, als die so ein paar Äußerungen mal getan hat. Ich weiß gar nicht, wie öffentlich gesagt hat, der Aufstieg ihres Mannes sei das erste Mal, dass sie stolz auf ihr Land sei. Das haben natürlich die Konservativen, die rechten Medien sofort Blut geleckt und eine Kampagne angefangen. Und ich denke, die Wahlkampfberater haben sich Michelle danach wahrscheinlich auch mal richtig vorgeknöpft.
Das war erklärt, der Punkt, wo sie Rhetorikkurse bekam. Politikberatung.
Ich finde, das Faszinierende an beiden ist aber, dass sie einerseits diese Präsentation des wir dürfen bloß nicht bedrohlich sein, bedrohlich wirken oder wütend wirken, mittlerweile perfekt, also auch sie perfekt beherrschen, gleichzeitig aber immer wieder Möglichkeiten finden, das Problem des Rassismus auch anhand ihrer eigenen Erfahrung zu thematisieren, sei es in den Büchern, die er geschrieben hat, sei es aber auch dann in den Reden, die er gibt oder auch in der Biografie, die sie immer wieder präsentieren. Also es ist nicht so, dass sie die Erfahrungen, die jeden Menschen wütend machen müssen, ausblenden, aber sie sind sich natürlich auch ganz, ganz klar der enormen Wirkung der Bilder bewusst und wissen ganz genau, welche Bilder sie präsentieren dürfen, welche Bilder sie sozusagen von sich machen lassen dürfen und welche nicht.
Und das gilt jetzt nicht nur für die Obamas, sondern das gilt für alle, die in der schwarzen Mittelschicht Erfolg haben wollen.
Naja, ich denke schon. Also Schwarze werden einfach für Fehltritte jeder Art nach wie vor in der Öffentlichkeit völlig anders sozusagen zur Rechenschaft gezogen. Also ich habe mir das damals auch überlegt, als die berühmt-berüchtigte Vizepräsidentschaftskandidatin der Republikaner Sarah Palin mit ihrer Teenage-Tochter auf die Bühne trat, die schwanger war. Hätte Obama eine Tochter in diesem Alter gehabt, die noch in der Highschool schwanger geworden wäre, das wäre das Ende seiner Kandidatur gewesen.
Ganz klar.
Weil damit sämtliche Vorurteile über das Versagen schwarzer Familien bestätigt worden wäre. Natürlich. Bei Sarah Palin war das irgendwie, das war Folklore. Mhm. Da hat man sich den Jungen dazu geholt, hat ihm ordentlich auf die Schultern geklopft und dann passiert sowas halt. Ja.
Ich glaube, was aber ganz wichtig ist und worauf viele halt auch mit Recht die Hoffnung setzen, dass der Erfolg der Obama-Kandidatur das Land einen Schritt weiterbringen wird hin in Richtung auf eine Erfüllung oder zumindest an ein Herankommen einer Erfüllung von Martin Luther Kings Traum, ist die Tatsache, dass seine politische Agenda ja trotz all, sage ich jetzt mal, der sehr verbindlichen, kompromissbereiten Rhetorik, er ist ja immer ein Mann des Ausgleichs und er ist ein Reformer, er ist kein radikaler Rebell, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist er jemand, der eine ganz klar linksliberale Agenda hat und dass, wenn er das auch nur die Hälfte davon durchsetzen kann, was jetzt natürlich angesichts der Finanzkrise sehr, sehr schwer werden wird, aber von seinem Grundansatz her wird er sicherlich der sozialliberalste Präsident seit Lyndon B. Johnson sein. Und das könnte für die Black Community natürlich sich sehr vorteilhaft auswirken. Zum Beispiel Programme, wie wenn er es wirklich schafft, endlich Universal Healthcare zu schaffen. Also die Tatsache, dass dann alle Amerikaner, vor allem alle Kinder, Zugang zu einer Krankenversicherung haben, das wäre natürlich fantastisch, denn über die Hälfte der Afroamerikaner haben zurzeit eben keinen ordentlichen Krankenversicherungsschutz.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob jetzt gerade aufgrund dieser Krise, die hier auf die USA zurast, davon ausgegangen werden kann, dass die schwarze Gemeinde sehr viel davon profitiert. Ich würde eher vermuten, dass die Arbeitslosigkeit speziell in der schwarzen Gemeinde jetzt sehr stark hochgeht und würde doch die Betonung eher auf die Kultur legen und vielleicht die Möglichkeit, zum ersten Mal über Rasse sprechen zu können. Ich erwähnte vorher diese strategische Farbenblindheit. Ist es vielleicht jetzt tatsächlich zum ersten Mal möglich, dass man nicht mehr strategisch farbenblind sein muss, dass man in einer Konversation zwischen Weißen und Schwarzen tatsächlich das Wort Rasse hört, dass man tatsächlich hier darüber sprechen kann und darüber vielleicht auch als Amerikaner enger zusammentreten kann?
Ich habe von dem, was ich mitbekomme, die Debatten, die da momentan laufen, schon das Gefühl, dass angesichts der enormen Krise, mit der dieses Land, also der wirklich historischen Krise, mit der dieses Land konfrontiert ist, sich jetzt auch bei den Schwarzen nicht die Hoffnung einstellt, weil ein Schwarzer Präsident geworden ist oder einer, den wir als Schwarzen bezeichnen, das ist ja auch immer noch ganz interessant, wird sich automatisch jetzt unser Leben verbessern. Also da hat Obama selbst auch immer sozusagen vorgewarnt, also musste er während des Wahlkampfes auch tun, indem er sich als sogenannter Post-Racial-Kandidat präsentiert, als einer, der über die Rassenschranken hinaus gucken kann, dass er sich natürlich davor hüten müsste zu sagen, ich mache hier irgendwie eine besondere Bevorzugungs- oder fokussierte Politik, die sich vor allen Dingen auf die Probleme der schwarzen Bevölkerung konzentriert.
Trotzdem auch an Sie zum Schluss noch die Frage, Frau Waldschmidt-Nersen. Wird die schwarze Mittelschicht insbesondere weiter gestärkt werden?
Ich denke schon gestärkt werden in ihrem Selbstbewusstsein, in der Erwartungshaltung, was ja auch vorhin schon erwähnt werde, dass jetzt wirklich alle Eltern ihren Kindern sagen können, hey, du kannst Präsident werden. Ja, es gibt nichts in diesem Land, was du nicht schaffen kannst, wenn du dich anstrengst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, großer Boost für das Selbstwertgefühl. Vielleicht auch gesamt gesehen im Land, das positivere Image der Schwarzen sich dann in dem Sinne auch positiv auf Bewerbungschancen ausrichten kann. Herr Wendt erwähnte das ja zu Anfang, dass gewisse negative Stereotypen gegenüber Afroamerikanern bei Einstellungsgesprächen vorhanden sind. Und die könnten vielleicht jetzt im Laufe einer Obama-Amtszeit eventuell etwas geringer werden.
Die schwarze Mittelschicht und der amerikanische Traum war das Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich, dass Sie diskutiert haben. Die Privatdozentin Dr. Britta Waldschmidt-Nelson von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, dort im Institut für Amerikanistik, die Journalistin Andrea Böhm von der Wochenzeitung Die Zeit und Dr. Simon Wendt. Er leitet den Forschungsbereich Transcultural Studies an der Universität in Heidelberg. Am Mikrofon Dietrich Brandt. Morgen um 17.05 Uhr senden wir in der Reihe SWR2 Zeitgenossen ein Gespräch mit dem Verleger Michael Klett. Das nächste SWR2 Forum dann am Montag zum Thema die neue Farbenlehre Politik nach der Hessenwahl. Im Programm geht es jetzt weiter mit Lyrik und Jazz und um 18 Uhr SWR2 aktuell.